PEAC Unternehmensgruppe.
Podcast.
Herr Professor Esser, wenn Sie Bildung wissenschaftlich betrachten, was Sie ja schon seit einer geraumen Zeit machen, wie ist Ihre Bestandsaufnahme?
Ich bin Berufsbildner und die Bestandsaufnahme ist, dass wir ein nach wie vor im internationalen Vergleich sehr starkes berufliches Bildungssystem haben, wir aber zunehmend Probleme bekommen, unser System an die Herausforderungen der Zukunft auszurichten. Ich spreche über die 3Ds der Digitalisierung, der Demografie und der Dekarbonisierung und vor allen Dingen der Tatsache, dass die Welt, die Gesellschaft und auch die Wirtschaft individueller geworden ist und wir viel kundenorientierter unsere berufliche Bildung ausrichten müssen.
Wenn der Ruf aus dem Bildungsministerium kommt, Professor Esser, übernehmen Sie. Was wären Ihre ersten Schritte? Was würden Sie tun?
Wichtig ist, dass man, und das ist auch eine Grundlage unseres Arbeitens, dass wir nach wie vor darauf ausgerichtet sind, unser Handeln als Public-Private Partnership zu verstehen. Das heißt, wir müssen weiterhin gemeinsam steuern. Gemeinsam heißt Wirtschaft, Politik und Wissenschaft an einen Tisch und über gute Lösungen reden und gute Lösungen auch ins Tun bringen. Das ist das eine. Das andere ist, wir müssen kritisch auf einen Apparat im System schauen, den wir mit dem Thema besondere Qualität über Jahre hochgehalten haben und wo wir jetzt mehr und mehr in die Verdrückung kommen, dass wir, wenn wir über flexiblere Lösungen nachdenken, das mit dem Argument auskontern, dann gehen ja die Qualitätsansprüche zurück. Und es muss uns gelingen, wie das Unternehmen auch machen, besser werden, flexibler werden, aber auch die gute Qualität erhalten. Und das wäre ein Punkt, der mich interessieren würde. Wie können wir Bürokratie abbauen? Wie können wir unnötige Regulierungen wegeliminieren? Und wie können wir flexibler werden und mehr Vertrauen ins systemische Handeln bringen?
Wie würden Sie es machen?
Ich mache es mal an einem Beispiel fest, an unseren Regelungen zur Ausbildung, aber auch zur Fortbildung, natürlich mehr zur Ausbildung. Wir haben eine Ausbildungsordnung, die mitunter sehr dezidierte Qualifikationsvorschriften aufführt und im Grunde genommen den Betrieben genau vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und das führt dann auch dazu, dass die Neuordnungen, sprich wenn wir neue wenn wir die Ausbildungsordnung überarbeiten müssen, dass es sehr viel Mühe macht und sehr viel Arbeit macht, diesen Qualifikationsapparat zu analysieren und weiterzuentwickeln. Und hier müssen wir marktorientierter denken. Wir müssen weniger ins Genaue gehen, sondern, ich sag mal, die Ausbildungsordnungen entschlacken. Sie müssen offener werden, sie müssen weniger regulieren. Und deshalb auch die Grundlage dafür, dass wir schneller werden, dass wir nicht große Neuordnungsverfahren brauchen, die über mehrere Jahre oftmals andauern, sondern dass wir viel stärker auch das Vertrauen in die Unternehmen und in den entsprechenden Organisationen vor Ort setzen, die das auch überwachen. Und hier bin ich dann auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die da immer besondere Sorgen haben, dass da Qualitätsverluste sind. Sie sind ja in den Berufsbildungsausschüssen beispielsweise der Kammern entsprechend integriert und dass man viel mehr Verantwortung vor Ort organisiert und weniger, ich sag mal, aus der Bundes- in die Regional- und Landesebene hinein, was das ganze System sehr schwerfällig macht.
Das ist ein verdammt dickes Brett, so wie Sie es schildern. Die Wirtschaft sagt jetzt, hey, ich muss diese Stelle besetzen, damit wir diesen Auftrag wahrnehmen können. Wie kann man das beschleunigen, das, was Sie beschrieben haben?
Wir müssen mit unseren Angeboten stärker auf die Lernvoraussetzungen der Menschen ausgerichtet sein. Das heißt, ich muss einen gut qualifizierten viel schneller in entsprechende Abschlussprüfungen bringen, als wir es jetzt machen, durch entsprechend ausgerichtete Qualifizierungsangebote, die für uns, also für unsere Ansprüche, auch schon Weiterbildungsangebote sein können. Sprich, gibt einen alten Begriff dafür, die Zusatzqualifikation, die wir in einer Ausbildungsordnung heute aufführen, in den anderen sind sie nicht drin. Das heißt, man muss da schon zum Ausdruck bringen, wir haben für den Schnelllerner, für den Durchdachter haben wir eine besonders angepasste ein besonders angepasstes Ausbildungskonzept, das dann auch in die Aufstiegsfortbildung, in die höhere Berufsbildung integriert ist. Genauso wie wir den Menschen, die sich mit dem Lernen schwer tun, gegebenenfalls sehr gefrustet aus der Schule kommen, mit gar keinem Abschluss oder mit einem schlechten Schulabschluss, dass man sie aufbaut, dass man sie aber auch im System entwickelt, an eine Ausbildung mit entsprechenden standardisierten Qualifikationen heranführt, die dann auch in die Ausbildung integriert wird und da auch zur Anerkennung kommen, dass ich beispielsweise, wenn ich eine solche Phase ein halbes Jahr, ein Jahr durchlaufen habe, dass ich dann nicht mehr eine dreijährige Ausbildung komplett durchlaufen muss, sondern dass die Ausbildungszeit auch entsprechend verkürzt werden kann.
So wie Sie es beschreiben, die Menschen auf der Bildungsautobahn, so die erste Kategorie, da glaube ich, das funktioniert. Ja. Das auch mal. Die zweite Kategorie, wo Sie gesagt haben, schlechte Abschlüsse, gar keine Abschlüsse. Können Sie das an einem praktischen Beispiel erläutern? Wie kriegen wir die? Ja. Weil die Wirtschaft schreit.
Ja, genau das ist der Punkt. Wichtig ist zunächst einmal, die müssen aus der Schule raus. Das heißt also, es ist Gift, wenn man also mit so einem Frust und mit so einem Hintergrund in die nächste Schulmaßnahme gesteckt wird. Das ist genau kontraproduktiv. Das heißt, wir müssen, das ist das Allerwichtigste, sie in die Betriebe bringen. Und zwar mit dem Hintergrund, dass der Betrieb völlig andere Erfolgs- und auch kritische Mechanismen hat als die Schule, also Bestrafungsmechanismen. Eine 5 gibt es im Betrieb nicht. Im Betrieb gibt es als Bestrafungsmechanismus, dass ein Kunde unzufrieden ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich so aus der Schule rauskomme und der Meister, nehmen wir mal das Handwerk, der sagt mir zum Beispiel am Ende eines Tages, Mensch, du hast heute gut mitgearbeitet, du hast geholfen, dass wir pünktlich Feierabend machen konnten, die Kunden waren zufrieden, dann denkt er auf einmal, Mensch, ich habe ja mal ein Lob gekriegt, ne? Und er entdeckt sich selber erstmal, dass er auch was kann, was er in der Schule oftmals dann nicht erlebt hat. Und das ist der erste Punkt. Das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen für den Menschen ändern. Er muss in den Betrieb, er muss völlig andere Erfolgserlebnisse bekommen können, dass er wieder an sich selber glaubt. Und wichtig aus der Lerntheorie, das wissen wir, jeder Lernprozess beginnt mit der Motivation. Das heißt also, wenn ich die Motivation nicht aufbaue als Lehrender, dann kriege ich auch den Lernprozess nicht hin. Und das ist so ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist und der Hebel, solche jungen Leute, die zu den nur 2,9 Millionen gehören, auch ins Arbeitsleben vernünftig zu integrieren.
Es gibt noch eine Zahl, neben den 2,9 Millionen gibt es noch 600.000 Menschen, die in keiner Ausbildung sind, in keinem freiwilligen sozialen Jahr, die auch in der Schule nicht mehr sind. Wie sprechen Sie die an? Weil die müssen ja erstmal kommen.
Ja, da ist wieder das Alter wieder wichtig. Bei den Needs, die Sie gerade ansprechen, reden wir ja von Menschen, die so zwischen 19 und 25 alt sind. Da ist es nochmal wichtig, genau die entwicklungspsychologischen Hintergrund zu sehen. Das heißt, das sind Menschen, die von der Entwicklung her so, ich sag mal, gerade fertig werden. Also sich in der Adoleszenz befinden und hier sind bestimmte Dinge auch aus dieser, ich sage mal, Entwicklungspsychologie aufzunehmen. Und ganz entscheidend ist, dass es mir gelingt, mit solchen jungen Leuten ins Benehmen zu kommen, einen konkreten persönlichen Bezug aufzubauen. Das ist erstmal quantitativ natürlich nicht so einfach, aber über die Digitalisierung zum Beispiel habe ich heute Möglichkeiten, das zumindest besser anbahnen zu können. Das heißt, dass man sie nicht irgendwo, ich sage mal, auf irgendwelchen anonymen Plattformen organisiert, sondern dass ich genau die Digitalisierung nutze, um individuelle, ich sag mal, Beziehungen zunächst einmal aufbauen zu können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man kann über individuelle Beziehungen dann auch viel besser informieren und Vertrauen aufbauen. Und hier ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt zu sehen, dass ich hier auch die Gleichaltrigen mit ins Boot holen kann, die schon in einer Ausbildung beispielsweise sind, die den jungen Menschen, der jetzt noch ohne ist, viel besser verstehen. weil das alt, weil die Altersgleichheit da ist und dann sagen, Mensch, ich habe aber die und die Erfahrung gemacht und ich bin so richtig froh, dass ich jetzt drin bin und nicht mehr draußen bin. Und ich kann dir jetzt auch mal sagen, wie ich das gemacht habe, so und so und so und so. Das heißt, wenn das von den gleichen Jungen in der Peer Group, von den jungen Leuten auch so rüberkommt, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man wach wird, dass man Vertrauen schafft und dass man dann auch eine Bereitschaft hat, sich besser zu interessieren für die Dinge und dann auch die Integrationsmöglichkeiten optimiert.
PEAC Unternehmensgruppe. Podcast.